Spatzenfunk, der Fußball-Podcast der Südwestpresse. Mit Nadine Vogt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur neuesten Folge. Zum Start in den Dezember haben wir heute wieder einen Gast bei uns. Es ist Christian Ortag. Hallo Chris.
Servus, hallo. Dann vielen Dank auch für die Einladung.
Ja, die Frage, die ich dir natürlich als allererstes stellen muss, wie geht's dir?
Aktuell gut. Stehe wieder auf dem Platz, kann wieder Bälle fangen, kann wieder das machen, was ich so liebe. Ja, jede Verletzung natürlich immer eine blöde Zeit dann für einen Sportler. Und bin froh, dass ich jetzt da den gröbsten Teil dann hinter mir habe und auch wieder dann jeden Tag bei der Mannschaft sein kann.
Vielleicht kurz zur Vorgeschichte. Unsere Hörerinnen und Hörer werden es natürlich wissen, aber vielleicht für alle, die jetzt neu dabei sind. Du hast dir Ende September das Schlüsselbein gebrochen, bist Torwart beim SSV Ulm. Und ja, es ist jetzt knapp 2 Monate her, aber es hört sich tatsächlich so an, als würde es jetzt wieder ganz gut vorangehen bei dir.
Ja, auf jeden Fall. Also bin, glaube ich, auch, was die Zeit angeht, wirklich, ja, schnell für die Verletzung, aber immer, ja, ohne das ganz große Risiko einzugehen. Also wir haben einfach gemerkt während der Reha-Phase, dass wirklich alles immer sehr, sehr positiv läuft. Ich immer den nächsten Schritt schmerzfrei machen konnte und dementsprechend stand auch nicht mehr viel im Weg, dass ich dann ein bisschen früher auf den Platz zurückkehren konnte als jetzt geplant. Da bin ich wirklich aktuell sehr zufrieden mit meinem Zustand.
Du bist zurück im Training und wir haben uns gerade eben auch nochmal im Kollegenkreis drüber unterhalten. Der Trainer Thomas Wirle hatte schon letzte Woche, ja, angekündigt hat es nicht, aber er hat dich zumindest nicht bei den Spielern erwähnt, die definitiv nicht im Kader stehen könnten. Das heißt, ja, gibt es da schon Überlegungen, dass du wieder in Kader zurückkehren kannst? Am Samstag steht ja das Spiel gegen Hannover an.
Also konkret gibt es da noch nicht. Ich bin erst letzte Woche Dienstag dann, glaube ich, eingestiegen wieder ins Mannschaftstraining. Braucht natürlich dann schon auch ein bisschen seine Zeit. 8 Wochen sind dann trotzdem eine lange Zeit, wo man dann auch einfach wieder ein bisschen rauskommt und muss jetzt einfach auch gucken, wie die Woche läuft. Die Schulter dann vielleicht doch nochmal reagiert, wenn man dann 2 Wochen in Folge wieder voll im Mannschaftstraining ist. Deswegen gibt es da eigentlich noch keinen Plan. Und wie auch gesagt, weil wir eigentlich auch jetzt nicht den ganz großen Zeitstress haben, ja, weil es einfach sehr, sehr schnell bisher ging. Und genau, deswegen sind wir eigentlich so, wie es ist, gerade super happy.
Wir nehmen die Folge, müssen wir dazu sagen, nach dem 1:1 gegen Greuther Fürth auf und vor, hab's gerade schon gesagt, dem Spiel in Hannover. Lass uns doch mal ganz kurz noch auf die aktuelle Situation schauen und sprechen. Wie und wo hast du denn das Spiel gegen Fürth verfolgt?
Ganz normal auf der Tribüne. Ist auch eine komische Situation gerade für mich, weil ich da ja schon länger jetzt wirklich kein Spiel mehr gesehen habe. Man hat schon immer so das Gefühl, ein bisschen machtlos dann zu sein. Irgendwie, man kann nicht einwirken. Wenn man auf der Bank sitzt, dann ist es man doch irgendwie auch nochmal ein bisschen näher am Spiel dran, kann vielleicht nochmal pushen und auf der Tribüne bist halt wirklich komplett raus. Kannst das Spiel dann vielleicht auch ein bisschen mit anderen Augen sehen, aber ist immer für einen Sportler blöd, wenn man draußen sitzt und nicht mitwirken kann.
Das 1:1, wenn man es jetzt ganz nüchtern formuliert, bringt es ja wirklich beiden Mannschaften nicht so arg viel. War das durchaus auch eine verpasste Chance?
Ja, ich glaube, so stark würde ich es noch nicht sehen, weil dafür ist es, glaube ich, einfach zu früh in der Saison. Klar hätten wir einen Schritt machen können, wenn man es jetzt tabellarisch sieht und dann einfach Fürth überholen können. Aber ich glaube, das ist eigentlich fast an jedem Spieltag aktuell möglich. Ich glaube, ganz wichtig ist natürlich, dass du so Spiele dann am Ende nicht verlierst, um dann vielleicht einen Mitkonkurrenten ganz wegziehen zu lassen. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel jetzt schon irgendwo so vorentscheidende verpasste Chance ist. Ich glaube, wir sind nach wie vor punktetechnisch, tabellarisch noch voll im Rennen. Unser ganz großes Ziel ist ja nach wie vor der Klassenerhalt. Das haben wir auch von Anfang an immer betont und nach dem Doppelaufstieg ist es eh selbstverständlich, dass es nur dieses eine Ziel geben kann. Und solange wir da nicht irgendwo ganz abgeschlagen am Ende sind, finde ich, dass wir voll im Soll sind. Ich glaube, es ist allgemein so, dass wir es im Moment noch nicht schaffen, diese engen Big-Point-Spiele dann zu ziehen, aber das zieht sich so ein bisschen durch die ganze Saison. Deswegen finde ich jetzt nicht, dass an dem Wochenende jetzt speziell eine ganz große Chance verpasst wurde, sondern wir es einfach halt dann nicht wieder geschafft haben, den Chancen, die wir hatten, dann am Ende 3 Punkte zu holen.
Wenn ich jetzt zurückblicke, wir haben das Spiel gegen Hertha BSC gesehen in Berlin, im Berliner Olympiastadion. Da habt ihr ja wirklich einen guten Punkt geholt, das 2:2. Habt euch da auch nach dem Rückstand wieder zurückgekämpft. Und man hatte schon ein bisschen den Eindruck, okay, vielleicht könnte das jetzt, gelöst will ich nicht sagen, aber vielleicht ist so ein bisschen dann doch auch der Knoten durch diesen durchaus achtbaren Erfolg geplatzt. Warum hat es jetzt dann aber doch gegen Fürth nicht geklappt oder wie würdest du eure Leistung auch sehen gegen Fürth?
Ja, Ja, ich glaube, dass es insgesamt schon auch ein sehr, sehr hektisches, zerfahrenes Spiel war. War jetzt nicht so dieses offene Spiel wie gegen Hertha, wo Hertha ja auch im Endeffekt eigentlich versucht hat, die ganze Zeit das Spiel zu machen, selber sehr offensiv gespielt hat. Dadurch hast du natürlich auch selber die Möglichkeit, offensiver zu agieren oder dann einfach durch Umschaltspiel dann gefährlich zu werden. Und gegen Fürth war vom Gefühl her von vornherein beide Mannschaften sehr darauf bedacht, dieses Spiel einfach nicht zu verlieren. Das macht natürlich schon auch immer was mit dem Spielgeschehen. Ich glaube, Fürth hat dann auch mit der Fünferkette gespielt. Wenig durchkommen, ist selber gar nicht so ins Risiko gegangen. Spielaufbau eigentlich nicht so wirklich vorhanden gewesen. Heute hat viele Bälle lang geschlagen. Wir sind nicht ins Pressing gekommen. Und ich glaube, so wurde es einfach durch die beiden Spielweisen dann vielleicht einen, ja, sah es ein bisschen nach Abstiegskampf aus, ehrlich gesagt. Auch wenn das, ja, eigentlich noch ein bisschen zu früh ist, um so ein Wort in den Mund zu nehmen. Aber so hat es einfach auf mich gewirkt. Also beide Mannschaften wollten einfach oder waren sehr bedacht darauf, erstmal kein Gegentor zu bekommen. Und dann war es natürlich auch schwer jetzt für uns, offensiv das ganz große Feuerwerk abzubrennen. Und dann, ja, denke ich, haben sich beide Mannschaften so ein bisschen neutralisiert. Chancen auf beiden Seiten und ja, am Ende, wie so oft in dieser Saison, kann es, glaube ich, auf beide Seiten kippen. Und ja, ich würde mir wünschen, dass wir es jetzt einfach mal in Zukunft dann schaffen, diese ganz engen Spiele dann am Ende auch zu ziehen, weil ich glaube, verdient hätten wir es schon lange.
Auch ein Spiel, es ging 1-1 aus, aber es hätte auch aus meiner Sicht einfach 0-0 ausgehen können. Dreimal, muss man sagen, hat der VAR eingegriffen. Einmal vierten Elfmeter zugesprochen, einmal euch einen Elfmeter zugesprochen, einmal ein Tor zurückgenommen, das Lukas Röse hätte erzielen können oder erzielt hat. Er stand aber leider, glaube ich, einen halben Fuß im Abseits. Wie hast du die Entscheidungen gesehen?
Ja, auch dann wieder aus der Zuschauerrolle, wie wahrscheinlich jeder im Stadion, einfach auch ein bisschen angenervt, wie es dann immer zustande kommt. Ich glaube, grundsätzlich ist das ein absolut gutes Werkzeug, um gerade so Abseitstore, die wirklich eng sind, zurückzunehmen, klare Fehlentscheidungen zurückzunehmen. Aber mittlerweile, ja, finde ich schon, dass es eigentlich relativ egal ist, ob der Schiedsrichter eine strittige Entscheidung auf dem Platz trifft oder am Ende eine Minute später oder 3-4 Minuten später durch noch 10-mal hin und her spulen, am Ende doch auch wieder eine strittige Entscheidung getroffen wird. Ich finde einfach, dass die Abläufe da anstrengend sind, auch für die Zuschauer. Das im Stadion oder lebt ja auch immer von Emotionen, von dem Hier und Jetzt, was jetzt gerade aktuell passiert, wir schießen ein Tor, wir freuen uns jetzt und du hast dann immer dieses Gefühl, okay, es wird im Hintergrund noch 10-mal hin und her gespult und geschaut und alles beruhigt sich wieder und keiner weiß so wirklich, greift er jetzt ein, greift er nicht ein. Also ja, wie gesagt, grundsätzlich finde ich schon, dass es Sinn macht, sich enge Entscheidungen nochmal anzuschauen, aber nach wie vor ist es so, dass gerade diese engen, strittigen Entscheidungen dadurch nicht hundertprozentig aufgelöst werden.
Und du hast ja auch gerade angesprochen, eigentlich für den Zuschauer oder für den Fan ist es in dem Moment oft gar nicht ersichtlich, was gerade eigentlich geprüft wird und was sich da der Schiedsrichter ja auch nochmal anschaut, was ja für Fans oder auch für die Stimmung so ein bisschen, ist ja einer der Kritikpunkte auch am Video Assistant.
Ich glaube, es gab auch mal die Regelung oder den Vorschlag im Stadion zu zeigen, was gerade gecheckt wird. Ich weiß nicht, warum das nicht umgesetzt wurde. Das würde es mit Sicherheit vielleicht nochmal bisschen erleichtern, wenn ganz klar gesagt wird, okay, wir schauen gerade nach Abseits oder 5 Spielszenen vorher ist vielleicht ein Foul passiert. Ich glaube einfach, dass diese Transparenz sehr, sehr wichtig wäre für den Zuschauer und auch diese klaren Regeln, wann darf er eingreifen, wann darf er nicht eingreifen, was hat der Schiedsrichter auf dem Platz noch für eine Entscheidungsgewalt, was hat der dann eben in Köln für eine Entscheidungsgewalt. Ich glaube einfach, dass da ja sowohl Spieler, Funktionäre als auch am Ende die Fans dann nicht mehr wirklich den Durchblick haben und das macht es dann so frustrierend.
Ich musste gerade schmunzeln, weil du gesagt hast, dass es ja Überlegungen gab, es im Stadion anzuzeigen, aus dem Grund, dass es ja im Donaustadion nach jetzigem Stand gar nicht möglich wäre. Es hat ja keine Videoleinwand, aber
es wäre vielleicht dann ja ein Grund für uns, die Videoleinwand dann aufzubauen.
Lass uns jetzt nochmal zurückkommen zu dir und auch zu dem Grund, warum du im Moment ja auch ausfällst. Du wurdest im Spiel gegen Braunschweig, das war ein 3-1-Sieg von euch, vom Gegenspieler unterlaufen, aber auch vom eigenen Mann, also Johannes Reichert, eurem Kapitän. Ganz unglückliche Situation. Kannst du einmal beschreiben, wie du diesen Moment erlebt hast?
Ja, in der Aktion nicht wirklich groß wahrgenommen. Es war ja so eine, ja, Halbfeldflanke, ein bisschen in meinen Rücken. Ich laufe rückwärts, habe den Ball dann im Blick und sehe natürlich erstmal gar nicht, was hinter mir ist. Und ja, bekomme dann einen Schlag, den ich gar nicht mehr so richtig irgendwie definieren konnte, wo der denn am Ende war. Auf jeden Fall kam das sofort danach, der Aufprall. Und dann, ja, wusste ich eigentlich schon relativ schnell, was los ist, weil ich diese Verletzung eben schon mal hatte, hingefasst und gemerkt, okay, da stimmt dann was nicht. Hab mir dann die Szene natürlich später dann mal angeschaut und ja, gesehen, dass es einfach, glaube ich, ein sehr, sehr unglücklicher Zusammenprall war, wo der Gegenspieler, es war Polter, da erstmal gar keine Aktien dran hat. Also auch wenn er mir geschrieben hat dann auch, was ich wirklich sehr cool von ihm fand und sich auch entschuldigt hat. Ich glaube, er war da eigentlich der wenigste Faktor. Ich bin einfach über meinen eigenen Mitspieler gefallen und auch da, alle kämpfen irgendwie um den Ball. Als Torhüter ist es natürlich immer so, dass du deine Hände als Schutz schon mal weg hast, weil die gehen zum Ball hoch. Ich hatte den Ball ja, glaube ich, auch noch in der Hand. Und dann, ja, ist der Fokus natürlich erstmal da. Und wenn man dann in der Luft stehend unterlaufen wird, hat man eigentlich fast keine Chance mehr, noch irgendwas zu kontrollieren. Und deswegen, ich habe das eigentlich relativ schnell abgestempelt als einfach unglücklichen Unfall, der irgendwo dazugehört. Das ist eine Kontaktsportart. Da kann man wirklich keinem einen Vorwurf machen und das passiert, das muss man so hinnehmen und abhaken und ja, bin froh, dass die Zeit jetzt, wie gesagt, so schnell dann auch wieder rumging.
Dieser Podcast wird unterstützt von Google Fuß, Fenster, Türen und Fassaden. Google Fuß bietet nicht nur Produkte, sondern liefert Ihnen ausgereifte Lösungen für anspruchsvolle Häuser und Objekte. Türen, Fenster und Fassadensysteme der Firma Google Fuß entsprechen höchsten Qualitätsstandards. Durch die unzähligen Gestaltungsmöglichkeiten in Form, Farbe und Werkstoffen von Fenstern und Türen können Ihre individuellen Wünsche und Anforderungen erfüllt werden. Die Google Fuß GmbH ist ein Familienunternehmen und kann auf über 50 Jahre Erfahrung und höchste Expertise im Fenster- und Türenbau blicken. Google Fuß Fenster, Türen und Fassaden bietet immer etwas mehr. Auch Klimaschutz mit Weitblick. Mit neuen Fenstern und Haustüren von Google Fuß profitieren Sie von der staatlichen Förderung. Google Fuß, Fenster und Haustüren für ein perfektes Zuhause. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie die Seite www.googlefuß.de.
Du sprichst da jetzt schon sehr, ja, wenn ich das so formulieren darf, sehr abgeklärt drüber. Hattest jetzt ja auch einige Zeit, die Verletzung auch zu verarbeiten. Ich erinnere mich dran, ich war auch im Donaustadion und ich muss schon sagen, das war schon so eine kurze Schrecksekunde, wie man sie eigentlich immer hat, wenn ein Spieler zu Boden geht und erstmal einfach auch nicht aufsteht und man natürlich auch nicht weiß, ja, ist er jetzt bewusstlos, was ist passiert, ist er vielleicht auch auf den Kopf gefallen. Kannst du dich quasi an den, an die ganzen Momente noch erinnern? Warst du da kurz bewusstlos?
Ja, so genau kann ich das, wie gesagt, nicht sagen. Dafür ging es echt zu schnell. Ich weiß schon, dass ich jetzt ja relativ schnell, relativ klar wieder war und auch genau dann sagen konnte, was passiert ist. Ich weiß noch, ich habe gleich zum Mannschaftsarzt, als er reingelaufen ist, die Diagnose gestellt, weil ich es eben genau gespürt habe und gewusst habe, okay, es ist leider wieder das Schlüsselbein. Wie gesagt, ich hatte die Verletzung auch schon. Das hat es mit Sicherheit vielleicht auch, wenn es blöd klingt, ein bisschen einfacher gemacht, das Ganze dann einzuschätzen. Ich hatte keine Schmerzen irgendwie im Hals, Nacken, Kopfbereich. Aber natürlich, wenn man sich den Sturz nochmal anschaut, war eigentlich fast kopfüber. Hätte vielleicht auch nochmal was Schlimmeres passieren können als Wirbelsäule oder was weiß ich. Deswegen haben, glaube ich, die Ärzte und Physios und am Ende die Sanitäter auch genau richtig reagiert und dann gesagt, okay, bleib liegen, wir holen dich auf jeden Fall mit der Trage runter. Man konnte zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wissen, was jetzt genau passiert ist. Ich für meinen Moment fand es dann eher fast ein bisschen peinlich, so lange da rumzuliegen und ja, da so versorgt zu werden. Wollte dann auch relativ schnell vom Feld runter. Ja, ist immer unangenehme Situation, auch natürlich dann für Angehörige, welche die da mitfühlen. Meine Frau daheim vom Fernseher. Ja, natürlich immer unschön, wenn da jemand liegt, zu dem man so eine Verbindung dann hat. Aber ja, ich glaube, sie war sich relativ schnell bewusst, dass wenn ich da lieg und rede und kommunizieren kann, dann kann es nicht ganz so schlimm sein.
Geht man denn als Torhüter, also man geht natürlich sicherlich ein höheres Risiko ein, was die Verletzungen angeht, aber muss man auch eine, ich sag jetzt mal, eine größere Risikobereitschaft an den Tag legen, dass man eben in diesen Ball hechtet, dass man eben da danach springt?
Ich glaube schon, dass die Position einfach viel mit sich bringt, weil es halt immer, es sind immer 100% Aktionen. Wenn es im Strafraum Richtung Tor geht, da zieht kein Spieler mehr zurück. Da sollte man auch als Torwart nicht mehr zurückziehen. Dieses, glaube ich, ganz große Torhüter sind die komplett Bekloppten und Verrückten. Hat mit Sicherheit irgendwas Wahres auch dabei. Wird es jetzt nicht immer zu 100% unterschreiben, weil ja, Torhüter natürlich auch als Menschen immer unterschiedlich sind. Aber klar, am Ende gehen wir mit unseren Händen, mit dem Kopf voran, oft in Situationen rein, wo die Spieler mit ihren Füßen reingehen. Deswegen gehört da schon, glaube ich, Mut und Risikobereitschaft mit dazu. Auf der anderen Seite trainieren wir ja auch, genau wie die Spieler, 6-7 Tage die Woche, genau solche Aktionen. Deswegen hat man da eine Sicherheit, denkt da nicht drüber nach, oh, könnte es jetzt vielleicht gleich brenzlig werden oder könnte es jetzt wehtun. Das ist Teil irgendwie vom Job und das kriegt man über die Jahre, wenn man relativ früh dann auch anfängt, im Tor zu spielen, einfach immer mehr mit. Und ich glaube, überlegen wäre in dem Fall ja sehr gefährlich, weil ich glaube, zurückziehen ist eher schlimmer, als dann wirklich durchzuziehen. Und ja, wie gesagt, Verletzungen gehören, glaube ich, generell zu jedem Sport irgendwo dazu. Ich kenne leider schon Situationen, ich war häufiger verletzt, deswegen kenne ich das auch und muss aber auch sagen, habe glücklicherweise nie Probleme gehabt, danach wieder sich auf den Platz zu stellen und dann wieder genauso weiterzumachen. Hab mir da eigentlich noch nie großen Kopf dann drum gemacht.
Du hast vorhin gesagt, du hast dir die Aktion auch nochmal angeschaut. Gibt ja vielleicht auch Spieler, die sich sowas gar nicht nochmal anschauen wollen, du aber schon.
Ja, also ich wollte natürlich schon wissen, wie es passiert ist. Hätte ich vielleicht irgendwie was anders machen können? Stand ich vielleicht schlecht zum Ball? Hätte ich es verhindern können? Das ist schon auch immer wichtig für mich, dann vielleicht im Nachhinein irgendwie da eine Korrektur oder so vorzunehmen. Und wie gesagt, ich kenne leider Verletzungen. Ich hatte schon einige. Deswegen gehören die für mich einfach mit dazu. Und das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie gar nicht mehr dran denken möchte. Die sind einfach Teil davon. Und deswegen kann ich auch ganz normal damit umgehen.
Da können wir auch eine Situation noch ansprechen, die ein bisschen früher in der Saison war. Im August im DFB-Pokalspiel gegen Bayern München musstest du auch ausgewechselt werden, nachdem du auch, du hast ein Knie gegen den Kopf bekommen. Ich dachte gerade, ein Knie von
Kolbe.
Von Mitspieler.
Aktuell die eigenen Spieler. Also ich glaube, ich muss echt mit meiner Abwehr nochmal ein ernstes Wort reden, so kann es nicht weitergehen. Ja.
Ja, Knie gegen Kopf und das war dann eine leichte Gehirnerschütterung oder ja, man hat dich dann auch, glaube ich, sicherheitshalber auch ausgewechselt.
Das Problem war, dass der Schlag relativ nah an der Schläfe am Auge war, wo es dann eingeblutet ist und ich tatsächlich den Ball dann einfach doppelt gesehen habe. Das ist natürlich dann sehr unpraktisch. Auch das sind wieder so Situationen, die tun einem dann wirklich selber als Spieler natürlich sehr weh, wenn du dann, sag ich jetzt mal, zum Aufgeben gezwungen wirst, weil du einfach so, dann der Mannschaft auch nicht mehr helfen kannst. Aber klar, dann liegt man da irgendwann auf der Liege im Füßeraum und denkt sich, warum muss das jetzt ausgerechnet dann auch in so einem Spiel passieren? Ja, da konnte ich eine Woche später wieder spielen und habe mir da auch dann keine Gedanken mehr drüber gemacht und werde auch in der nächsten Aktion wieder so reinspringen und sag's auch genauso zu meinen Mitspielern. Es gehört dazu, es ist ja gerade vielleicht als Torhüter noch mal mehr, aber das ist der Job.
Ja, was hat dich dazu bewogen, als kleiner Junge Torhüter zu werden?
Ja, so ganz früh habe ich gar nicht angefangen im Tor eigentlich. Es war erst so mit 11, 12 Jahren und tatsächlich war es mein großer Bruder, der ist 4 Jahre älter. Mit dem bin ich immer kicken gegangen, gab allerdings nur einen Ball, den hatte er. Und deswegen war mit Schießen leider nicht so viel drin und dann nur Bälle immer wieder aus dem Tor rausrollen, war mir dann irgendwann zu wenig. Und dann bin ich den Bällen hinterhergesprungen und er war so, wenn man es nehmen will, quasi dann mein erster Torwarttrainer. Und so bin ich quasi ins Tor gekommen.
Kannst du ihm heute als Zweitligatorhüter sicherlich verzeihen?
Ja, absolut. Also hätte er mich vielleicht schießen lassen, wäre ich vielleicht Zweitligaspieler geworden. Nein, Spaß. Also ich glaube, sind immer vielleicht so Momente, die man dann hat, die einen dann vielleicht zu gewissen Entscheidungen irgendwann gebracht haben. War jetzt nicht so, dass ich von klein auf gewusst habe, ich will unbedingt Torwart werden, sondern es hat sich, wie gesagt, erst so ein bisschen später dann entwickelt.
Du hast gerade deinen Bruder als deinen allerersten Torwarttrainer bezeichnet. Und bevor wir gleich weiter sprechen, hat mein Kollege Elias Hoffmann noch ein bisschen was zusammengesammelt zu deinem aktuellen Trainer, Holger Betz.
Historischer Einwurf.
Die Konkurrenz war groß, die Fußstapfen noch größer. Als Christian Ortag im Sommer 2018 zum SSV Ulm wechselte, war er einer von 3 neuen Torhütern. Denn bei den Spatzen herrschte ein Vakuum, eine leere Stelle im Tor, die über 17 Jahre Holger Betz als Stammkeeper besetzt hatte. Doch Betz hatte im Mai 2018 seine Karriere beendet. Wohl kaum ein Torwart hat solche Spuren bei den Spatzen hinterlassen wie er. 3 Insolvenzen hat Holger Betz während seiner Karriere erlebt. Mehr als 500 Spiele hat er für Ulm bestritten. Er stand im Kader, als der SSV Ulm in der Bundesliga spielte. Er stand im Tor, als der SSV als Fünftligist den 1. FC Nürnberg aus dem DFB-Pokal fegte. Er stand an der Seitenlinie, als der SSV den Durchmarsch aus der Regionalliga in die zweite Liga schaffte. Keine Frage, Holger Betz ist eine Spatzenlegende. Inzwischen ist der von Fans auch Hooligan Holger getaufte Betz Torwarttrainer beim SSV und als solcher deutlich ruhiger und zurückhaltender als früher. Manchmal aber bricht es noch aus ihm heraus. Die meisten roten Karten bei den Spatzen in den vergangenen beiden Saisons hat er gesammelt. In der dritten Liga hat Betz einen Ball weggefaustet. In der zweiten Liga ist er einmal reklamierend auf dem Platz gelaufen. Der 46-jährige Tiefenbacher, er lebt einfach für den Verein. Seit 1993 ist er nun beim SSV Ulm und wird es wohl auch für immer bleiben.
Ja, Chris, ihr arbeitet seit 2018 zusammen. Das ist schon echt lange. Was würdest du denn sagen, zeichnet die Zusammenarbeit mit Holger Betz aus deiner Sicht aus?
Ja, ist auf jeden Fall jetzt wirklich schon eine sehr, sehr lange Zeit. Es war auch eine besondere Situation damals, denn ich bin gekommen, als er aufgehört hat, da er wirklich in dem Verein absolute Legende ist, da über 20 Jahre lang gespielt hat, Rekordspieler ist. War natürlich dann schon auch besonders, dass er quasi diesen Weg vom Torhüter direkt zum Torwarttrainer gegangen ist. Klar, konnte er sich, glaube ich, dann am Anfang auch immer sehr gut dann in die Spielerseite mit hineinversetzen. Und ich würde sagen und hoffe, dass das von beiden Seiten auch so bestätigt wird. Absolutes Vertrauensverhältnis jetzt über die letzten 6 Jahre. Höhen und Tiefen natürlich auch mitgemacht, sowohl meine Position als auch dann im Verein. Aber was man auf jeden Fall immer sagen kann, sehr, sehr verlässlicher Typ, schon auch immer mit einer klaren Meinung. Und ja, hat mit Sicherheit auch großen Anteil dann an der eigenen Leistung, weil er einfach der Trainer ist, mit dem ich dann tagtäglich zusammenarbeite.
Und mit dem du wahrscheinlich auch einfach auch am längsten gearbeitet hast in deiner Karriere.
Ja, also durchgängig auf jeden Fall.
Ja. Vielleicht kurz zu deinem Werdegang. Du bist ja in Karlsruhe geboren.
Genau.
Also eigentlich Badener.
Badenser, ja.
Badenser. Und hast dann deine Anfänge beim KSC gemacht?
Genau, ja. Bin dann mit 13 Jahren quasi von meinem Dorfverein, vom TSV Palmbach, zum KSC gewechselt. Ja, und ab dann eigentlich meine komplette Jugend beim KSC verbracht.
Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, einen kurzen Abstecher nach Ingolstadt.
4 Jahre.
Stuttgarter Kickers waren auch noch dabei.
Genau, ja. Also kurz, ja, es waren dann auch 4 Jahre in Ingolstadt, die ich dort war, auch sehr ereignisreiche Zeit. Mit einem sehr, sehr großen Highlight mit dem Aufstieg in die Bundesliga damals, das ich miterleben durfte, dann wirklich noch als sehr, sehr junger Torhüter. Und dann genau das eine Jahr Stuttgarter Kickers, was sportlich leider nicht so toll lief. Und dann genau seit 2018 jetzt in Ulm.
Und 2018 nach Ulm gekommen und du hast gerade auch schon angesprochen, es gab, ich meine, die letzten 2 Jahre, das wissen wir alle, liefen höchst erfolgreich für den Verein, aber auch für dich. Du warst ja jetzt ein unumstrittener Stammtorhüter, das war aber ja bei den Spatzen auch nicht immer so. Ich habe es vorhin auch nochmal nachgeschaut in der Vorbereitung auf die Folge. Es gab mal eine Saison und da erinnere ich mich noch ganz gut dran, 2020, 2021, du wirst dich auch erinnern, da wart ihr zu dritt im Torhütergespann, Niklas Heimann, du und Marvin Seiber, der auch heute noch zum Trio gehört. Und Niklas Heimann hatte die Position inne, also er war am Anfang der Saison der Stammtorhüter. Der hat sich verletzt und der Verein hat dann einen durchaus überraschenden Schritt gemacht, wie ich finde. Sie haben noch einen vierten Torhüter dazu geholt, den Maximilian Reule. Spielt, glaube ich, heute noch bei Groß Asbach. Aber jetzt von außen betrachtet ist es ja schon so eine Situation, naja, man hat 3 Torhüter im Kader, der erste verletzt sich und eigentlich müssten doch dann die Nachfolgenden, die 2, die kommen, doch eigentlich das Vertrauen erhalten. Wie hast du die Situation wahrgenommen?
Ja, also in dem Jahr davor, also ich habe, glaube ich, 2 Jahre quasi als Stammtorhüter spielen dürfen. Und dann hat sich der Verein quasi während der Corona-Saison war das, was natürlich dann auch ein bisschen unglücklich war. Ich habe dann die ersten 20 Spiele dann gemacht, auch ohne Verletzungen mal durchgekommen, was wichtig war. Und dann wurde die Saison abgebrochen. Und genau während der Corona-Zeit hat sich dann der Verein entschieden, quasi eine neue Nummer 1 zu holen, was aber auch so dann mit mir kommuniziert wurde. Genau, das war dann Niklas Heimann und als der sich verletzt hat, bin ich dann, meine ich, auch ins Tor gerückt, habe dann 5, 6 Spiele gemacht und dann kam eben die Verpflichtung von Max Reule. Ja, das sind natürlich Entscheidungen des Vereins. Als Spieler hat man da kein Mitspracherecht. Am Ende tut auch der Trainer dann die Aufstellung machen, da hast du genauso wenig Mitspracherecht. Natürlich gehört zu der Position des Torhüters auch immer dazu, es kann nur einer spielen. Gibst du deinem Torwart das volle Vertrauen, zahlt das dir dann auch meistens zurück. Ja, spürt der Torhüter vielleicht nicht so das ganz große Vertrauen, kann das natürlich auch dann in der eigenen Leistung sich dann irgendwo widerspiegeln. Und anscheinend war es halt dann damals so, dass sie das ganz große Vertrauen dann nicht in mich hatten und dann nochmal nachjustiert haben auf der Position. Wobei man da aber auch wirklich jetzt unabhängig von den Entscheidungen einfach sagen muss, die Torhüter, die auch damals da waren, sind alle sehr, sehr offen und sehr, sehr professionell mit dieser Situation umgegangen. Ich habe Max Reule noch gekannt vom KSC damals. Wir hatten wirklich ein super Verhältnis. Ja, was mir dann auch immer ganz wichtig ist, deinen Konkurrenten, sage ich jetzt mal, dann trotzdem einfach ein faires, professionelles Verhältnis zu haben. Am Ende entscheiden ja nicht die Spieler, wer dann spielt. Es sind dann die Trainer. Und von daher, ja, war es natürlich für mich eine sehr, sehr unglückliche Situation, da eben halt nicht das Vertrauen dann geschenkt zu bekommen, obwohl man dann an der Reihe gewesen wäre. Aber im Nachhinein muss ich auch sagen, hat es jetzt meinem Weg dann beim SSV zum Glück keinen Abbruch getan und danach kamen umso erfolgreichere Zeiten. Ja, deswegen denke ich da jetzt auch nicht irgendwie viel noch drüber nach.
Das hat dem Weg keinen Abbruch getan und muss ja auch sagen, du bist ja trotzdem auch dabei geblieben. Also du hast ja diesen Weg dann trotzdem auch weiter verfolgt. Es hätte ja durchaus auch eine Entscheidung geben können, okay, vielleicht gibt es dann doch auch eine andere Herausforderung oder einen neuen Verein.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Entscheidung damals auch von mir, den Vertrag dann auch nochmal zu verlängern, trotz diesen vergangenen Jahren oder der Situation, in der ich dann vor allem in dem Jahr war, war vielleicht auch ein bisschen besonders. Aber ja, ich hatte hier eigentlich immer das Gefühl, vor allem in der Mannschaft ein sehr, sehr gutes Standing zu haben. Immer das Gefühl, dass es nicht irgendwie ja an den Mitspielern irgendwo hakt oder am Verein generell. Es waren halt einfach Entscheidungen von den damaligen Offiziellen und das ist auch wirklich vollkommen in Ordnung. Die haben es einfach so entschieden, aber für mich war eigentlich kein Gedanke da groß, jetzt hier alles abzubrechen. Dafür habe ich den Verein auch in der Zeit dann schon zu lieb gewonnen gehabt und wie gesagt auch immer das Gespür eigentlich gehabt in Ulm, okay, mit den richtigen Stellschrauben kann das hier auch, glaube ich, gut werden. Dass es jetzt am Ende natürlich so positiv geworden ist, das konnte man zu der Zeit damals auch noch nicht sehen. Aber die Ambitionen waren nach wie vor da. Und für mich war eigentlich nie dann irgendwie groß die Überlegung, okay, ich breche jetzt hier alles ab und wechsle dann zu einem anderen Regionalligisten, wo ich ja dann auch am Ende nicht die Gewissheit dann habe, 100% zu spielen.
Ja. Es hat ja dann auch sehr, sehr gut geklappt und das darf man, glaube ich, an der Stelle auch nochmal erwähnen. Du gehörtest ja auch zum einen in der Aufstiegssaison zur dritten Liga, aber auch jetzt in der vergangenen Saison zur zweiten Liga zu den ja absoluten Leistungsträgern. Öfter zu null gespielt als Bayer Leverkusen. Klar, kann man sich jetzt auch nichts davon kaufen, aber ist schon
ein bisschen schon, ja.
Schon, oder?
Ja, das ist ja quasi das, natürlich gehört da die ganze Abwehr dazu, aber das sind ja meine Tore, die ich schieße, wenn ich zu null spiele. Ich meine, dem Stürmer, dem wird ja auch der Ball aufgelegt und am Ende stehen da 20 Tore hat er gemacht. Ich glaube, in dem Jahr haben wir 22 Mal oder so zu null gespielt, im Regionalliga-Aufstiegsjahr oder 20 Mal so um den Dreh. Es war schon eine tolle Marke auf jeden Fall, die natürlich irgendwo dann auch für immer mal bleibt und wo man sich dann auch gerne zurückerinnert.
Ja, die beiden Saisons bleiben dir sicherlich und natürlich auch allen Ulmer Fans in ganz besonderer Erinnerung. Ich möchte noch auf einen Tag zu sprechen kommen, der dir höchstwahrscheinlich auch in sehr besonderer Erinnerung bleibt. Und das ist der 4. Mai 2024, also euer Tag des Zweitliga-Aufstieges, als ihr mit einem
2:0
gegen Viktoria Köln kurz auf dem Schlauch gestanden, das Ding klar gemacht habt, also nicht nur den Ausstieg klar gemacht habt, sondern auch Meister der dritten Liga wurdet, war auch der Tag, an dem du zum zweiten Mal Vater wurdest.
Ja, auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr besonderer Tag, an dem sehr viel Emotionales auf einen Tag zusammenkam. Klar, jetzt im Nachhinein kann man sagen, wäre schön, wenn es an zwei unterschiedlichen Tagen gewesen wäre. Auf der anderen Seite kann ich jetzt immer mich eigentlich sehr gut zurückerinnern und vor allem auch immer genau sagen, wann der Aufstieg her war, nämlich da, wo dann mein Sohn auf die Welt kam.
Ja, ich muss ja sagen, ich habe das am Anfang in dem ganzen Trubel gar nicht so mitbekommen. Ich habe dann irgendwann unten, es gab einen Blattsturm, die Spieler wurden irgendwie umarmt, in die Menge gezogen, was auch immer. Und ich habe mich dann auch so ein bisschen umgeguckt, wer ist denn wo, mit wem kann man sprechen, wo kann man Emotionen einfangen. Und mir ist dann schon aufgefallen, okay, irgendwie fehlt Christian Ortag. So, normalerweise sieht man dich, du bist ja auch entsprechend groß, normalerweise findet man dich. Und dann wurde mir später nur gesagt, ah ja, okay, du bist mit deiner Frau auf dem Weg ins Krankenhaus, weil sich die Wehen angekündigt haben. Und was ich mich dann gefragt habe, ist, wie schafft man es denn da, an so einem Tag auch so ruhig zu bleiben? Oder war das innerlich gar nicht so?
Ja, also erstmal ist es, glaube ich, nicht nur dir so gegangen. Es war wirklich sehr witzig, weil als ich dann abends in die Stadt gekommen bin, haben auch ein paar gar nicht reagiert, weil sie einfach gedacht haben, sie hat mich den ganzen Tag nicht wiedergesehen. Also es ist wirklich zum Teil untergegangen, weil ich auch wirklich sehr schnell dann vom Platz gerannt bin. Ja, wir wussten natürlich die Wochen vorher schon immer, okay, Geburtstermin plus minus. Kann natürlich sein, dass es am Ende auf ein Wochenende fällt. Ich glaube, davor haben wir in Freiburg gespielt. Da bin ich auch schon mit einem privaten Auto dann quasi oder habe es hinfahren lassen, dass ich im Notfall schnell wieder weg kann, wenn irgendwie was passieren könnte. Ja, und es war schon immer im Hinterkopf. Aber ich muss sagen, erstmal hat meine Frau wirklich sehr, sehr viel da von mir weggehalten, weil sie natürlich auch wusste, was es für eine Phase gerade ist, sich da ja, wirklich mir da jetzt nicht irgendwie noch ganz viel Hektik und Stress mitgegeben. Sie war selber sehr entspannt und hat gesagt, gut, wenn es passiert, dann passiert es halt. An dem Morgen hat sie mir dann im Nachhinein erzählt, schon auch gemerkt, dass es heute vielleicht sich ein bisschen anders anfühlt und hat dann selber auch gedacht, okay, warum jetzt ausgerechnet heute? Ist dann aber natürlich, wie sie es immer macht, mit Sack und Pack und Trikot dann noch ins Stadion gefahren, um sich das Spiel anzuschauen und hatte dann aber eigentlich die komplette, ja, zweite Halbzeit dann wirklich schon sehr starke Wehen und wir hatten davor auch schon immer ausgemacht, okay, wenn es wirklich hart auf hart und dann soll sie Bescheid sagen, dann lasse ich mich auswechseln, das geht natürlich vor die Familie, aber sie, ja, ihr war das glaube ich viel zu unangenehm gewesen, jemandem Bescheid zu sagen, deswegen hat sie das einfach alleine durchgestanden, beziehungsweise dann mit einer Freundin, die da bei ihr war und hat dann, ja, während wir da um den Aufstieg gekämpft haben, eigentlich das komplette Spiel, die Wehen selber veratmet und dann aber auch irgendwann gesagt, okay, also wenn das Spiel vorbei ist, dann sollte ich relativ schnell zu ihr kommen und die Info ist dann auch an die Auswechselbank gekommen und dann auch zum Lorenz Otto und der hat mir dann so 2-3 Minuten vorm Ende dann hinterm Tor die Info gegeben, dass ich mich dann nach Abpfiff beeilen sollte, weil Laura die Wehen wirklich sehr stark sind und ja, ich habe dann auch wirklich nach dem Abpfiff eigentlich nicht lange drüber nachgedacht, bin dann direkt vom Feld gerannt, weil ich sie dann ja auch sehen wollte, um dann auch selber einschätzen zu können, okay, wie ernst ist es wirklich? Und ja, dann stand sie da und hat sich auf der einen Seite sehr, sehr gefreut, dass wir gerade aufgestiegen sind, auf der anderen Seite natürlich auch die Schmerzen gehabt, die Wehen so mit sich bringen und die waren wirklich sehr, sehr nah beieinander. Deswegen haben wir dann auch nicht lang rumgemacht und sind dann sofort zu unserem Auto gelaufen, weil wir auch gesagt haben, jetzt irgendwie Krankenwagen und sind wir wahrscheinlich schneller oben. Musste mich dann noch mit dem einen oder anderen Security-Mann anlegen, dass sie mich auch noch rausfahren lassen. Aber ja, in dem Zeitpunkt war ich dann, glaube ich, sehr überzeugend. Und dann sind wir hoch in die Uniklinik gefahren oder in die Frauenklinik, was ja zum Glück wirklich sehr, sehr nah war. Und ja, dann ging wirklich auch alles Schlag auf Schlag. Wir haben am Ende nachgerechnet, ungefähr 45 Minuten nach Abpfiff war dann Nick da.
Wow. Es ist
im Trikot, wohl bemerkt, also. Sowohl sie als auch ich hatten noch unser Trikot an und ich glaube, wir wurden am Anfang auch ein bisschen belächelt im Kreißsaal. So, wieso gehen die noch ins Stadion, wenn die Frau so hochschwanger ist? Das hat sich dann auch aufgeklärt und ja, wird, glaube ich, für immer so auch in Erinnerung bleiben.
Also ein Moment, den sicherlich du nie vergisst, deine Frau nie vergisst, aber muss auch sagen, gehört auch irgendwo jetzt zur Vereinsgeschichte. Also wird immer mit diesem Aufstieg auch verbunden sein. Ich will mir gar nicht ausmalen, was da in diesen letzten 3 Minuten, als du dann die Info von Lorenz Otto erhalten hast, ja, so gefühlsmäßig Kopfkino, dann alles irgendwie vorgegangen ist.
Ja, also genau, glaube ich, weiß ich das ja jetzt auch nicht mehr. Bin schon vom Typ her eigentlich jemand, der seine Emotionen auch sehr gut kontrollieren kann. Glaube ich, eher so zu den ruhigeren Zeitgenossen gehört. Deswegen so ganz rausgebracht hat mich das jetzt dann in dem Fall auch nicht, weil ich natürlich auch ein sehr großes Vertrauen dann in meine Frau hatte und mir gesagt habe, okay, wenn es jetzt wirklich irgendwie ganz hart auf hart, dann hätte sie das dann schon irgendwie gesagt. Ja, ich glaube, wir waren beide am Ende dann überrascht, wie schnell es dann auch wirklich ging und wie eng und wie knapp dann alles aufeinander war. Aber auch für sie hat auch gesagt, irgendwie, ja, war es vielleicht auch ganz gut, so wie alles gekommen ist, weil ja, der ganze Stress vielleicht und die Aufregung und die Emotionen ihr das vielleicht auch alles ein bisschen erleichtert haben.
Und du bist dann auch noch nach der Geburt in die Stadt gekommen.
Ja, also das war auch wieder so eine Sache, wofür ich meine Frau dann wirklich sehr, sehr wertschätze und liebe, dass sie dann auch einfach gesagt hat, hey, pass auf, es ist der ganz große Tag für uns, aber du kannst jetzt hier im Moment ja auch jetzt gerade nichts machen. Ich durfte ja auch nicht über Nacht im Krankenhaus bleiben. So, es ist auch irgendwie ein ganz besonderer Tag für dich. So, geh ruhig noch und genießt es noch 1-2 Stunden mit den Jungs. Und daran habe ich mich natürlich dann auch gehalten, weil ich wollte dann am nächsten Morgen auch dann wieder im Krankenhaus bei ihr sein. Deswegen habe ich da einfach kurz vorbeigeschaut, weil es mir persönlich auch nochmal wichtig war, dann irgendwie alle mal zu sehen und weil ja nach dem Spiel da irgendwie dann nicht mehr die Möglichkeit da war. Aber ja, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Es wäre natürlich schön gewesen, jeden Moment für sich vielleicht separat dann auch nochmal emotional mitzuerleben, aber hat an dem Tag nicht sollen sein und das umso mehr hat mich dann diese Aufstiegsfeier zwei Wochen später dann auch nochmal gefreut, dass ich die dann wirklich auch nochmal ganz bewusst so irgendwie alles aufsaugen konnte und nochmal ganz bewusst genießen konnte.
Ja, dann machen wir an der Stelle, glaube ich, einen harten Cut, auch wenn das jetzt eine sehr, sehr eindrückliche Geschichte war. Wir wollen ja auch noch kurz unser beliebtes Spiel mit dir spielen. Entweder oder. Ich stelle dir zwei Möglichkeiten zur Wahl und du musst dich für eine entscheiden. Ja, erste Frage. Manuel Neuer oder Marc-André Ter Stegen?
Manuel Neuer.
Württemberg oder Baden?
Baden.
Lieber in der Elfmetersituation sein oder im 1 gegen 1?
Im 1 gegen 1.
Grünes Trikot oder blaues Trikot?
Grünes Trikot.
Meisterschaft im Kreissaal feiern oder im Eins tiefer?
Oh, das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, ich würde wieder den Kreissaal wählen, weil es einfach so eine besondere Geschichte ist, die, glaube ich, so, ja, sehr, sehr selten vorkommt.
Lieber zu 0 oder 5-4 gewinnen?
5-4 gewinnen.
Lieber mal ein Spiel verlieren und im Gegenzug 1 gewinnen, als mehrmals unentschieden zu spielen?
Ja, natürlich ist für einen Torhüter dann schön oder auch dieses zu Null spielen ja immer sehr wichtig, aber am Ende ist es Mannschaftssport, deswegen ich entscheide mich immer natürlich für die mehr Punkte, die wir holen können.
Okay. Leichtathletik oder Fußball?
Fußball.
Okay. Hat den Hintergrund, dass du damals mit Leichtathletik angefangen hast?
Genau, ich komme aus einer Leichtathletik-Familie. Meine Mama war Siebenkämpferin, mein Papa Zehnkämpfer. Große Schwester hat lange Leichtathletik gemacht und so ist man natürlich dann erstmal da mit hingegangen und habe dann, ja, glaube ich, so auch bis zu meinem 13., 14. Lebensjahr viel Leichtathletik gemacht, bis dann irgendwann das Fußballtraining zu viel wurde und ich dann mit dem Leichtathletik aufhören musste. Aber ich würde sagen, es war so meine erste Sportart, die ich gemacht habe.
Damit beenden wir unsere Schnellfragerunde und du hast gerade über einen Zehnkampf und über einen Siebenkampf gesprochen. Wir kommen jetzt zu einem Zwei- bzw. Dreikampf, der sich jetzt ja auf deiner Position ankündigt, also auf der Torhüterposition im Durch deine Verletzung oder nach deiner Verletzung ist Niklas Tiedin ins Ulmer Tor gerückt, der ja im Sommer vom VfL Bochum kam, ist von dort ausgeliehen und hat dich jetzt ja vertreten. Kann, glaube ich, auch sagen, ist jetzt im Moment ja die Nummer 1, Marvin Seibold Nummer 2, weil er jetzt als zweiter Torhüter ja auch immer im Kader nominiert war. Wie siehst du denn jetzt die kommende Zeit? Wie wird dieser Zweikampf oder auch dieser Dreikampf aussehen?
Also so wie ich es vorhin natürlich auch schon mal gesagt habe, am Ende ist es dann immer eine Trainerentscheidung. Wir als Spieler können immer nur das anbieten, in der täglichen Arbeit, im Training uns dann zeigen. Ich für mich bin einfach wirklich sehr, sehr froh, dass diese Zeit von der Reha jetzt einfach rum ist und ich auch einfach wieder auf dem Platz stehen kann und dann auch wieder das machen kann, ja, Torhüter einfach sein. Die Torhüterposition bringt natürlich immer mit sich, dass nur einer spielen kann. Das ist einfach das Besondere daran. Ich glaube, man hat es ja jetzt auch beim Comeback dann von Joe gesehen, da geht es dann vielleicht auch in ein paar anderen Schritten, dann wird man mal eine halbe Stunde wieder reingeworfen, dann vielleicht im nächsten Spiel wieder mehr, kann sich da so ein bisschen rantasten und im Tor gibt es halt immer nur eine Entscheidung und die trifft am Ende der Trainer und mein Job ist es, aus der Reha fit wieder zurückzukommen, meine Leistung wieder im Training zu zeigen und dann ist es, wie gesagt, am Ende nicht meine Entscheidung und sind alles drei, glaube ich, gute Torhüter, die das alle spielen können, auch Marvin hat wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr große Schritte dahin gemacht, hat mich ja auch gegen Bayern da, wo er dann reingekommen ist, wirklich super vertreten. Deswegen sind es natürlich immer Kleinigkeiten, die dann da den Ausschlag geben.
Es sind jetzt noch 3 Spiele bis Weihnachten. Er geht jetzt noch zu Hannover 96, der Hamburger SV kommt zum letzten Heimspiel ins Donaustadion, sicherlich ein absolutes Highlight. Und es geht noch nach Münster. Was muss da an Punkten noch her?
Am besten 9, die würde ich sofort nehmen. Ich glaube, du hast es gerade schon gesagt mit Highlight HSV, auch in Hannover muss einfach für uns wieder ein Highlight sein, auch dann in Münster am da irgendwie 22. Dezember oder wann das Spiel ist. Muss 21. Dezember, ja, muss auch wieder ein Highlight sein. Also ich glaube, so müssen wir wirklich an jede Aufgabe herangehen. Das wird vielleicht auch im Eifer des Gefechts jetzt, wir stehen da unten drin und natürlich müssen wir immer versuchen, unsere Punkte zu holen, aber wird vielleicht auch einfach immer wieder bisschen vergessen, wo wir denn eigentlich auch herkommen. Ich bin ja auch einer der Spieler, die halt eben diese anderen Seiten auch beim Verein mitbekommen hat, auch mal eine Regionalliga-Saison mitbekommen habe, wo wir ja nicht mal die Chance hatten, irgendwie oben anzugreifen, dann da Sechster, Siebter geworden sind, so ein bisschen in Niemandsland rumgeschwommen sind. Deswegen, ja, es ist einfach unglaublich, dass wir jetzt in der zweiten Liga spielen dürfen. Und nichtsdestotrotz gehen wir wirklich in jedes Spiel rein und haben vielleicht Respekt vor dem Gegner, aber sind uns sicher, dass wir in jedem Spiel mit unserer Art und Weise punkten können. Deswegen, ja, am besten Fall holen wir 9 Punkte, weil es absolut möglich ist, weil es absolut in der Mannschaft drin steckt. Und wenn es am Ende 0 sind oder 3 sind, dann müssen wir es genauso mitnehmen und akzeptieren und eben weiterhin daraus lernen. Es ist erst Dezember, wir sind noch nicht im Mai, wir sind noch nicht weit abgeschlagen. Wir sind, wie gesagt, als sehr, sehr kleiner Verein, sage ich jetzt mal im Vergleich zu den anderen, immer noch super in der zweiten Liga unterwegs. Und ich glaube, das muss man bei allem Tagesgeschäft, und ich weiß natürlich, dass es um Punkte geht, es geht immer ums Gewinnen, egal in welcher Liga, muss man vielleicht einfach immer noch ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es schon sehr, sehr außergewöhnlich ist, was wir gerade alle leisten und was der Verein leistet, was die einzelnen Spieler leisten. Deswegen, ja, nochmal, wir fahren nach Hannover, um zu gewinnen, natürlich. Aber ich glaube, muss kann in dieser Sache eigentlich fast nicht genannt werden.
Und ich finde, das war doch ein sehr, sehr gutes Schlusswort für diese Folge. Ich hätte mich natürlich mit dir jetzt noch wirklich eine Weile unterhalten können, weil es doch sehr, sehr spannend ist, auch mal die Perspektive vom Torhüter zu haben und aber auch mal, ja, natürlich sowieso mit jemandem zu sprechen, der auch in diesem Verein schon so lange auch aktiv ist. Aber damit würde ich sagen, sind wir am Ende unserer Folge. Ich sage vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Ja, und vielen Dank an dich, dass du heute hier der Gast warst.
Ja, auch vielen Dank nochmal für die Einladung und hat Spaß gemacht.
Wir hoffen, euch hat diese Spatzenfunk-Folge gefallen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@svp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über den SSV Ulm 1846 Fußball verpassen wollt, dann geht auf svp.de/ssvulm. Außerdem sind wir mit unserem SSV Spatzen News Channel auf WhatsApp aktiv. In unserem Channel halten wir euch mit exklusiven Nachrichten auf dem Laufenden. Einfach bei WhatsApp unter Aktuelles nach SWP suchen und schon könnt ihr uns abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, empfehlen wir euch unseren Verbrechenspodcast Akte Südwest. Dort beleuchten Gerichtsreporterinnen und Redakteure Kriminalfälle aus dem Südwesten Deutschlands. Akte Südwest findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf svp.de.